Ja, hallo Sascha. Ich freue mich, dass ich dich interviewen kann. Hallo Yvonne, hallo liebe Zuschauer. Es ist Jahre her, dass ich dich interviewt habe und ja, schauen wir jetzt mal. Ich habe auf deiner Webseite ein bisschen versteckt, nämlich,
Hallo.
hallo, auf deiner Webseite, deiner Beschreibung eigentlich von einem Freund von dir, habe ich einen Ausdruck für dich gefunden, nämlich Zen-Rebell. Also der gefällt mir sehr gut, erinnert mich an meine Osho-Zeit. Osho hat den Begriff Rebell sehr positiv benutzt, im Gegensatz zu Revolutionär. Was verstehst du darunter und im Zusammenhang mit Zen dann?
Also für mich sind generell Bezeichnungen immer nur provisorisch und nicht wirklich allzu ernst zu nehmen. Es sind einfach Aspekte und Zen-Rebell ist für mich einfach ein Aspekt, weil ich eher vom Ursprungs-Zen ausgehe, also bevor das Rituale Roben und all diese Vorschriften, die Hunderttausende ins Spiel kommen. Und die Zen-Ahnen oder die Zen-Lehrer Gründer, wenn man so will, die das weitergegeben haben, die haben ja auch ganz direkt Zen vermittelt, ohne alle Regeln und ohne ein Klosterleben. Das geht es ja auch. Ich bin ja nicht in ein Kloster oder in ein Mönchsgelübde eingebunden oder solche Sachen. Aber für mich ist eben auch noch wichtig, da zu sehen, dass das nicht gegen irgendetwas ist, weil ich stoße natürlich schon auch immer wieder auf Unverständnis mit dem, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich innerhalb von einer traditionellen Zen-Gefüge bewegen, aber es ist eher schwieriger für ein traditionelles Zen-Gefüge mit mir umzugehen. Ja. Weil wenn ich sage, für mich sind Regeln und Roben und 100.000 Vorschriften nicht maßgebend, dann meine ich nicht, dass für andere Menschen das nicht hilfreich sein kann.
Also der Rebell bezieht sich hauptsächlich auf das Zen, oder ist das, würdest du sagen, du könntest dich als Rebell bezeichnen oder wie du lebst? Also Rebell in dem Sinne von nur aus dir selber leben und du selber sein und dich nicht zu sehr anzupassen.
Für mich sind all diese Bezeichnungen nicht mehr wirklich groß von Bedeutung, weil ich erlebe mich nicht als irgendwie definierbar. Ich habe einfach viele Seiten in mir und ich staune über diese Seiten und ich lerne langsam all diese Seiten da sein zu lassen und sie nicht mehr gegeneinander auszuspielen, weil das war für mich lange Zeit immer wieder ein Thema. Weil ich bin eigentlich sehr ein empfindsamer Mensch mit einer sehr fragilen Seele. Und auf der anderen Seite ist halt auch da der Krieger, der möglichst ein friedvoller Krieger sein möchte, aber es auch nicht mehr schafft, eben friedvoll mit den Dingen umzugehen. Und früher hatte ich halt eher dieses Gefühl von Harmonie, dass das heißt, nicht emotional und sehr, sehr in Rage zu geraten. Ne? Ja, und da habe ich einfach viele Prozesse gemacht mit mir selber in diesem Bereich und gemerkt, nein, wenn es um Wesensnatur geht, wenn es darum geht, dass dein wahres Wesen, das ist, was du wirklich bist. Und wenn es darum geht, sich zu verwurzeln in dein wahres Wesen, dann geht es darum, alle Seiten zu akzeptieren und auch kennenzulernen. Ohne Vorurteile, ohne spirituelle Glaubenssätze. Und hinzuschauen, was passiert damit. Und harmonisierend wäre in dem Sinn für mich heute halt, keine Meinung zu bilden, über egal was geschieht und alles, was geschieht, als ein göttlicher Tanz zu sehen.
Du sagst, du bist etwas Undefinierbares, also ist das auch nicht in Worte auszudrücken oder ist das was Energetisches oder Geistwesen oder?
Nein. Ich meine das ganz pragmatisch. Also ich bin das ganze Leben. Das ist für mich wirklich das, was ich erlebe. Ich bin das ganze Leben, oder? Und früher hatte ich starke Meinungen, oder Meinungen ist ja nicht das Richtige, Empfindungen über was in der Welt geschieht und was den Menschen geschieht und was Gerechtigkeit betrifft. Ich habe sehr schnell auch Gerechtigkeit angesprochen. Also Ungerechtigkeit ist ganz schwierig in meinem System. Und mittlerweile sind diese Kategorien einfach existenziell nicht mehr gültig. Das heißt nicht, dass ich sie nicht erlebe und dass ich diese Muster nicht mehr habe oder diese Reaktionen oder diese Empfindungen. Aber sie sind existenziell nicht mehr von wo aus ich schaue und von wo aus ich lebe. Und ich sehe nicht nur das, was ich in diesem Charakter hier erlebe als meines, sondern eben überall alles, was geschieht, überall auf dieser ganzen Welt ist meines. Und alles kommt hier an. Alles, mit all dem habe ich umzugehen. Sobald ein Diktator auftaucht irgendwo und ich sehe den, habe ich den Diktator in mir. Und das ist nicht irgendwas, was ich gelernt habe oder nicht gelernt habe, sondern es wird immer mehr zu meinem Sein. Das hat damit zu tun, dass die Wirklichkeit für mich sich immer mehr umdreht. Und früher dachte ich, ich habe mich meinen Wesensgrund hinzugeben. Ja? Und mittlerweile lerne ich immer mehr, dieser Wesensgrund zu sein. Und dieser Wesensgrund gibt sich der ganzen Welt hin. So ist die Auflösung. Und nur so kann eine Auflösung wirklich geschehen. Das ist halt ein wirklich heftiger Prozess.
Und was vom Ganzen jetzt in deinen Bewusstseinsfokus rückt, hast du da gar keinen Einfluss drauf?
Nein, absolut nicht. Und ich lerne es immer mehr zu lieben und zu umfassen. Das ist einfach der praktische Weg. Also es ist nicht so, dass wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Ebenen nicht vertauschen, oder? Und darum gibt es ja so viele Missverständnisse mit Advaita und so weiter. Wenn wir immer nur vom Absoluten ausgehen, dann wird die relative Welt als etwas gesehen, das gar nicht existiert. Und das stimmt nicht. Das ist eben paradox. Und das ist die Schönheit des Lebens, dass sie eben paradox ist. Der Shankara hat ja gesagt, die Welt ist Illusion, nur Brahman alleine ist. Aber die Welt ist Brahman und das wird immer wieder unterschoben. Ja? Und das ist über Jahrtausende immer wieder ein Problem gewesen, dass man die dritte Zeile, dass eben Brahman die Welt ist, dass man die weggelassen hat, weil man das nicht verstanden hat.
Die relative Welt, was verstehst du darunter? Also unser Menschsein, also?
Menschsein ist total, ist alles. Menschsein ist das, was wir sind. Und die relative Welt gibt es nicht, weil es gibt keine relativen Dinge. Es gibt kein Absolutes und Relatives. Das wären dann wieder zwei, oder? Es gibt nur das. Und das ist alles. Diese Welt ist eine Erscheinungswelt. Aber alles ist Erscheinung, was eben in die Wirklichkeit kommt. Ohne Ausnahme, da darf man dann nicht unterscheiden. Entweder ist alles Erscheinen oder nichts. Und darum ist auch alles, was erscheint, das göttlich Eine. Und dann gibt es keine Trennung zwischen dem göttlich Einen und das, was erscheint. Das ist Eins.
Und was erscheint, ist das wirklich oder ist das eben nur Illusion und Erscheinung?
Weder noch. Es kann nicht, oder wenn wir Erscheinung und Wirklichkeit trennen, dann sind wir in der Unwirklichkeit. Was Wirklichkeit ist, ist immer alles das, was ist. Ja? Nur sind die Dinge nicht so, wie sie aussehen. Ne? Das will eigentlich auch der Shankara damit sagen. Also die Welt, so wie wir sie sehen, hat einen tieferen Wesensgrund als das, was wir sehen. Und das wirkt in allem. Und wir lassen uns halt immer wieder von der Erscheinungsweise dieser Wirklichkeit blenden. Also die Erscheinungsweise, wir nehmen die Erscheinungsweise als die Wirklichkeit. Und dann gäbe es ja ganz viel Trennung, wenn das so wäre. Aber wenn allen dieses Gewahrsein oder diese Wesensnatur zugrunde liegt, ja, dann ist alles wirklich. Kann nicht anders sein. Und das will alles erlöst werden in unserem Wesensgrund. Darum erscheint es. Und das ist einfach ganz praktisch. Das ist die Aufgabe, die wir haben hier. Und darum ist diese Welt auch so unglaublich wertvoll und hat auch dieses Leuchten, diese Schönheit in sich und dieses Strahlen, weil es ist das, was wir sind.
Also, das bedeutet eigentlich, dass man sich von der Erscheinung oder von dem, was ist, total erfassen lässt. Also wirklich, dass das von außen kommt, dass man davon erfasst wird und sich das dadurch vielleicht so nach Hause holt, oder?
Ja, genau. Ja, weil du bist das, egal was erscheint, du bist es. Also und alle Dinge, wo du eine Aversion hast, die spaltest du von dir ab und trennst sie. Und zwar egal was, alles.
Also das Schreckliche, das Böse und so weiter möchte wirklich erlebt werden und
Ja, das ist ja nur schrecklich und böse, durch das, dass es nicht erlebt wird. Ne? Es gibt es nicht wirklich. Das ist einfach verdrehte Energie. Diese Energie verdreht sich in etwas Destruktives, anders in etwas Konstruktives.
Wenn es ausgeführt wird, dann wird es still oder dann erlöst sich das, oder?
Nee, das braucht keine Ausführung. So. Nein, es ist einfach so, wie es ist, immer so, wie es ist. Alles ist wunderbar, so, wie es ist. Du hast keine Aufgabe, als mit dem Bewusstsein hier zu sein. Und das ist das, was ganz natürlich geschieht. Aber was wir machen, wir hauen mit dem Bewusstsein immer wieder ab in die Geschichten, in die Vorstellungen, in das Recht haben, in das Unterscheiden, in das Teilen, in das Trennen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir egal was ist, wir lassen es einfach hier, und unser Bewusstsein ist darauf gerichtet. Aber wir lassen es sein, dann erlöst es sich. Weil die Dinge lösen sich nur natürlich. Darum sage ich ja, du wendest dich, also der Weg, ganz grob und einfach gesagt, ist so. Du siehst, dass du dich selber nicht kennst. Also suchst du einen Weg, dich kennenzulernen, was du wirklich bist. Auf diesem Weg erscheint, leuchtet auf, es leuchtet auf, es erscheint nicht, es leuchtet auf, das, was du wirklich bist. Und das ist nicht eine große Sache, das ist eine ganz einfache Sache. Und die meisten Menschen haben das. Und wenn das aufleuchtet, dann weißt du dich, wohin du dich zu wenden hast, oder? Und indem, dass du immer vertrauter wirst damit, kommt das, was du wirklich bist, in all diese Ebenen, wie sie erscheinen, in die Körperebene, in die Emotionalebene, in die Energieebene, in die Kausalebene, das leuchtet von dort her in dich, in deine Einzigartigkeit, wie du erscheinst, hinein. Und so läuft Transformation und nicht der andere Weg herum. Transformation läuft von der Wirklichkeit deines Seins und die ist göttlich. Du bist das Göttliche, das in die Welt leuchtet. Und darum müssen wir alles, was in der Welt erscheint, erlösen. Das war ja auch Jesus' Auftrag. Ja? Alles, was erscheint, bist du. Ja? Und jetzt, was machst du damit? Es geht nicht darum, dass du irgendetwas damit tust. Du schiebst es nicht irgendwo hin. Du sagst nicht, das ist gut und das ist schlecht, sondern du bist damit und lässt es sein. Und dann kommt Liebe ins Spiel. Ja? Und Liebe ist das, was wir über alles setzen müssen, über alles, über Wahrheit und über Erkenntnis, über alles. Und wenn Liebe nicht im Spiel ist, dann können wir all die Wahrheiten und Erkenntnisse vergessen. Und das ist das, was sehr, sehr oft vergessen geht in dieser ganzen Überintellektualisierung dieser spirituellen Wege.
Ja, also ich erlebe das so, wenn jetzt irgendwie von außen scheinbar auf mich zukommt, was jetzt irgendwie unangenehm ist oder so, dann wird das schon ja gefühlt. Und wenn das ausgeklungen ist, ist Liebe, weil das die Grundlage ist. Also ich kann das nicht andersrum machen und sagen, ist alles Liebe, sondern es geht nur irgendwie.
Ja.
Ja.
Aber das geht nur parallel oder in diesem Maße, wie deine Verbundenheit zu deinem wahren Wesen wirklich besteht, oder? Je mehr Verbundenheit mit deinem wahren Wesen, umso einfacher ist dieser Prozess. Je mehr, dass du in deinen Vorstellungen, in deinem Weltbilden und Selbstbilden verstrickt bist, umso mehr musst du von Glaubenssätzen ausgehen, eben auch dann von spirituellen Glaubenssätzen, dass du sagst, ja, alles muss ich in mein Herz nehmen und das ist alles gut und das ist alles schon richtig, wie es ist. Aber das ist dann eben Theorie und das ist dann eben nicht Praxis. Und das ist endlos. So kommen wir nicht zur Sache. Dann eine wirklich fundierte spirituelle Praxis, die führt dich zum Wesensgrund und verwurzelt dich im Wesensgrund. Und von dort aus strahlt das in dein Leben hinein. Und so geschieht die Transformation in dieser Richtung. Die andere Seite ist, die funktioniert einfach nicht. Das sehen wir immer wieder und immer wieder, auch wenn noch so viel guten Willen im Spiel ist. Aber der Wille ist immer an das Ego gebunden. Nur Unwillkürliches ist nicht an das Ego gebunden.
Und ist der Weg überhaupt mal zu Ende? Also in einer menschlichen Körper? Oder ist das bei manchen, dass es wirklich aufgehört hat und alles?
Der Weg ist auch schon fertig, eigentlich. Das ist es ja, oder? Du bist das erleuchtete Wesen. Alle Wesen sind erleuchtet. Es gibt nicht irgendwas, das erleuchtet werden müsste. Das ist ja die Schönheit daran. Wir entdecken das. Alles leuchtet. Alles leuchtet. Gibt es hier irgendetwas, das nicht erleuchtet wäre? Ja? Aber der Punkt ist der, Erwachen ist nur ein Blick in das, was wir wirklich sind. Ja? Und dort fängt der Weg, oder der weglose Weg, sage ich da dem, weil das Willkürliche muss da raus. All diese spirituellen Ambitionen müssen da raus. Der führt dann dorthin, das zu verwirklichen, das schon wirklich ist. Und das geht es ja. Es geht nicht darum, dass dein Wesensgrund wirklich gemacht werden müsste. Der ist schon. Aber der muss aus deinem innersten Sein in deine Erscheinung hineinstrahlen, immer mehr, und das zum Ausdruck gebracht werden. Das ist die Aufgabe hier in dieser Welt. Die Aufgabe ist, das, was du wirklich bist, zum Ausdruck zu bringen.
Andererseits kenne ich aber auch, dass jetzt, also wenn man gerade total still, dass da wirklich nichts ist, was irgendwie gemacht noch mehr dazu oder irgendwas da ist, ist fertig einfach. Ne?
Genau. Also, genau. Das ist die große Schwierigkeit, siehst du?
Das weiß man dann auch sowieso, dass es auch immer schon so war, auch vor irgendwelcher Arbeit oder so.
Genau, super, siehst du. Ich vergleiche das immer so mit einem Gefängnis. Du bist im Gefängnis. Normalerweise sehen wir gar nicht, dass es dort Fenster hat. Und dann mit dem Erwachen sehen wir, es gibt da Fenster zum Hinausschauen, was die Wirklichkeit ist, was außerhalb ist von meinen kleinen Zellen. Dann schau gegen die Angstfenster heran, das ist vergittert. Aber wenn wir ganz nah herangehen und wir schauen hinaus, da ist kein Hindernis irgendwo. Aber die Tatsache ist immer noch die, dass du die kleine Zelle mit dir herumträgst, oder?
Das gespeichert ist im Körper und alles Mögliche.
Ja, und das Schöne ist, wir müssen sozusagen alles anders herumdrehen. Ne? Weil wir gehen immer vom falschen Ende aus. Wir gehen immer von diesem Ich aus. Ne? Egal was für ein Ich, das sich jetzt gerade meldet, wir gehen immer von dem aus. Und dann sagen wir, da sind Dinge gespeichert im Körper und die müssen sich erlösen. Aber so herum läuft es nicht. Es ist so, der Körper ist unschuldig. All diese Hüllen und diese Körper sind unschuldig. Und der Körper, der speichert das, damit unser Bewusstsein dort drauf gerichtet werden kann. Und der sagt dann über Symptome, hey, Moment mal, wir haben hier etwas, was unsere Aufmerksamkeit bedarf. Ja? Und dann haben wir das Gefühl, wir müssen etwas damit tun. Und das ist der falsche Schluss. Wir müssen nichts damit tun. Nur unser Bewusstsein darauf richten und sein lassen.
Also der Körper hält nichts eigentlich, das ist der Ich-Geist, der Körper ist total, ja.
Und dasselbe auf der emotionalen Ebene, dasselbe auf der Energieebene, dasselbe auf der Kausalebene. Es sind immer diese Trennungsidee, die hält.
Zum Tun oder Nicht-Tun, also wenn was im Körper ist und als körperliches Symptom auftritt, dann ist bei mir irgendwie immer der Impuls da, okay, da wird die Aufmerksamkeit hin, aber da ist vielleicht auch was zu tun. Also sind vielleicht Übungen zu machen mit dem Körper oder der Körper braucht bestimmte Sachen oder andere Ernährung oder irgendwas. Also das schließt das Tun nicht aus. Das Tun soll...
Darf ich da unterbrechen? Entschuldigung, ja, sonst geht es zu viel.
Ja.
Da ist wieder diese Umdrehung, oder? Du hast das Gefühl, du musst etwas mit dem Körper tun. Aber es ist umgekehrt, der Körper tut etwas mit dir. Es ist immer diese Verdrehung. Sobald du ins Tun kommst, ist ein Ich im Spiel. Aber wenn der Körper mit dir tut, dann ist es unschuldig. Das heißt, du spürst ja, wenn du ganz unschuldig bist, ohne Ideen, Vorstellungen, Glaubenssätze, was es ist, was es heißt, wohin es soll, warum es schmerzt und all das. Wenn du nur mit diesem Schmerz bist oder mit dem, was in Bewegung kommen will, dann wird die Bewegung unwillkürlich. Ja? Und dann ist sie unschuld. Und in dem Sinne bindet sie dann auch keine karmischen Kräfte. Aber mit dem Willen binden wir immer wieder karmische Kräfte und dann immer wieder neues Leid. Und das hat wirklich damit zu tun, darum habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung. Aber es ist eben ein wirklich wichtiger Punkt, weil wir immer von der falschen Seite ausgehen. Wir wollen etwas damit tun. Ja, natürlich will etwas getan werden. Aber es braucht dich nicht dazu. Das ist das. Es braucht dich nicht dazu.
Das ist also... Ich meine, Tun an sich ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja nur die Identifikation damit, ne? Die vielleicht, wenn ich das jetzt wieder in meine Geschichte einbaue und ich habe dann so tolle Übungen gefunden, dass meinem Körper besser geht und so. Aber wenn das Bedürfnis da ist, zu tun und es einfach als Geschehen erlebt wird und dem gefolgt wird, dann ist es das Natürlichste auf der Welt, finde ich.
Absolut. Es ist nur, viele Menschen gehen mit dem um, was du jetzt sagst, ohne wirklich zu wissen, was es heißt, tun ohne zu tun. Das ist ja im Zen wird das Tun durch Nicht-Tun genannt und im Tao auch. Und es braucht eine tiefe Erfahrung deines wahren Wesens, damit du siehst, was es heißt, sich selber aus dem Weg zu gehen. Und nur wenn du dir selber aus dem Weg gehen kannst, kann es ein Tun sein durch Nicht-Tun, oder?
Ja, ist denn wirklich diese Unterscheidung nötig, ich tue etwas aus dem Ego heraus mit Identifikation oder es passiert nur, ist es, wenn man das große Ganze im Blickfeld hat, ist es nicht eigentlich genau das Gleiche, was einfach das, was passiert?
Nein, das ist es eben gerade nicht, das ist unser Problem, oder? Dann sind wir immer wieder neu verstrickt und laden uns immer wieder auf. Wir tun etwas Gutes und gleichzeitig wieder irgendetwas, was eben aus dem Willkür heraus passiert. Und Willkür ist immer gefährdet. Ja? Es braucht wirklich diesen Weg. Dann ist mir auch so wichtig zu unterscheiden zwischen Erwachen und Erleuchtung. Ja? Erwachen und Erleuchtung sind prinzipiell dasselbe. Aber die Dynamik, die in dem Ganzen wirkt, ist auf der einen Seite unmittelbar und vollkommen, ja. Und darum sagst du, Yvonne, auch, ja, es ist ja so klar in diesen Momenten, da ist kein Hindernis und nichts, oder? Da ist nur dieses eine Sein und alles ist erlöst, ja. Und auf der anderen Seite ist aber die Dynamik der Entfaltung und des sich Anbindens und der Verwurzelung und des aus deinem wahren Sein heraus leben lernen, Oder? Und solange du nicht gelernt hast, aus deinem wahren Sein zu leben, wirst du dann immer stolpern mit deinen Überzeugungen. Im Zen sagt man auch, es braucht ein Gleichgewicht zwischen Vertiefung und Praxis. Vertiefung im Verständnis und dann eben Vertiefung in der Praxis, in der Anbindung. Also du musst immer in der Anbindung und Verwurzelung dich zu vertiefen und gleichzeitig auch im Verständnis. Und wenn das außer Gleichgewicht kommt, dann kommen wieder neue Schwierigkeiten, neues Leiden.
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie du Willkür da gebrauchst. Also Willkür, ja, vielleicht kannst du das erklären, weil da mein Begriff für Willkür ist, passt da nicht rein, wie du es gebrauchst.
Ja, das ist entspannend, das finde ich gut, oder? Weil wir denken, der Wille, da ist irgendetwas Steuerbares und das Ich ist das, was ich bin, gegen den Willen um. Aber eigentlich ist es immer nur Willkür, es ist willkürlich, es ist Ego gesteuert. Und im Gegensatz zum Willkür ist eben unwillkürlich. Es ist Dinge, die wirklich geschehen. Und wir können meistens nicht unterscheiden zwischen dem, was meine Muster, meine Konditionierung, meine Identifikationen für Impulse setzen. Und was sind die Impulse, die aus dem Bestand heraus geschehen, so wie das in den verschiedenen Ebenen angelagert ist. Das heißt, wir kommen aus diesem Kreislauf der karmischen Kräfte nicht heraus auf diese Weise. Dann müssen wir unterscheiden lernen, dieses Schwert der Unterscheidungskraft. Das ist Manushi, diese Gottheit Manushi, wird das dargestellt. Diese Gottheit hat ein flammendes Schwert in der einen Hand und ein Buch der Weisheit in der anderen Hand. Und wir müssen unterscheiden lernen zwischen Unterscheidungskraft und Verurteilung. Und das sind eben diese Dinge, die wir miteinander vermischen. Wir schauen nicht genau hin, können nicht genau unterscheiden und sind ständig am Beurteilen, oder? Und darum ist es ja auch so wenig hilfreich, wenn wir so einseitig unterwegs sind mit unserem Verstehen, mit unserem Erkenntnisweg. Und das ist das, was halt heute sehr klassiert. Dieses Verstehen wird vertieft und vertieft und vertieft, Erkennen wird vertieft und vertieft. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Liebe. Und die Liebe ist das, was Glückseligkeit erzeugt. Und Glückseligkeit ist ein Thema, das ganz wenige Menschen besprechen. Warum? Weil sie keinen Zugang haben zur Glückseligkeit. Glückseligkeit hat mit Liebe zu tun. Wenn Liebe ins Leben kommt, ganz stark, und sich verbindet mit Bewusstsein, dann entsteht Glückseligkeit daraus. Ja? Weil es kommt Gelassenheit ins Spiel.
Für mich ist Glückseligkeit, wenn das, was passiert, einfach das ist, was stimmig ist. Also wenn das nicht aus einem Ego-Willen heraus was Bestimmtes erreicht werden will. Also Willen kann auftauchen, aber eben auch als Gesamt, aus dem Gesamten heraus, als Aspekt, aber nicht unbedingt, was ich will, sondern nicht persönlich irgendwie. Zum Beispiel der Wille, jetzt TV zu machen und es in bestimmter Weise und schön und hilfreich für die Menschen zu machen, der ist ganz stark da. Aber das sehe ich als größere Kraft. Das sehe ich nicht als was ich mache. Das ist viel zu groß dafür.
Es kommt darauf an, wie du es machst, oder? Das hat ja nicht damit zu tun, ob du es machst oder ob du es nicht machst, sondern was kommt da alles rein aus deinem persönlichen Bestand von Glaubenssätzen, Identifikation und so weiter. Aber so wie du Glückseligkeit beschreibst, würde ich sagen, das ist eher Frieden und nicht Glückseligkeit. Glückseligkeit hat wirklich mit diesem Reifeprozess zu tun, der Hingabe. Und zwar Hingabe an den Wesensgrund und totale Hingabe an den Wesensgrund. Und ich meine nicht ein Ich, das sich dem Wesensgrund hingibt, sondern ich meine ein reifes Wesen, das sich selber erkannt hat und sein ganzes reifes Wesen der ganzen Totalität des Seins hingibt. Das ist wirklich Hingabe. Und da erblüht Liebe. Und Liebe ist eigentlich das, was uns dorthin führt. Und dieses Erblühen ist Glückseligkeit. Und das hat nochmal eine ganz andere Dimension.
Bei mir taucht Glückseligkeit auf, wenn das alles abgesunken ist, sozusagen. Auf einmal so, über alles. Also das ist aber sehr, der Körper sehr entspannt und das ist, bleibt einfach über.
Okay, also Ramana sagt zudem, das ist die Hülle der Glückseligkeit. Das ist die Hülle des Samadhis. Aber du bist noch nicht eingetaucht in die Glückseligkeit selber. Und das, was aufscheint, auftaucht und wieder verschwindet, das kann nur die Hülle sein. Ne? Das, was immer hier strahlt und kein Vor- und Nachher und keine Wandlung ins Leben, nur das kann wirklich sein.
Also ich würde, aber mir ist halt, also was überbleibt, ist, da kann ich gar, überhaupt gar nicht so sagen, nur, das ist einfach. Und zwischendurch taucht Glückseligkeit auf und die taucht aber auch wieder ab.
Ja,
so. Genau. Ja. Dann
sehr schön.
Tief genug wahrscheinlich.
Ah, hey, dann vergiss es mit tief und weniger tief. Sei glücklich, was passiert. Weil es so wenige Menschen erleben wirklich Glückseligkeit, weißt du. Das, weil es ist so, wir sind eigentlich konstant im Krieg. Und wir nehmen die kurzen Kampfpausen, hat Osho auch gesagt, die kurzen Kampfpausen als Frieden wahr. Aber das sind nur Kampfpausen. Ne? Und das ist nur, weil wir so gewohnt sind, in diesem Konflikt mit uns selber zu sein. In dieser Trennung, in diesen Abspaltungen, in dem Recht machen müssen, im Entsprechen müssen. Ne? Und darum, wenn wir mal eine Atempause bekommen, ne, dann denken wir, ah, das ist Glückseligkeit. Aber es ist einfach nur ein kurzer Frieden. Ja? Und wir kommen nicht darum herum, diesen Weg wirklich profund zu gehen. Ich finde, darum Zen-Rebell, da kann ich nochmal darauf zurückkommen, weil im Zen gibt es zum Beispiel, das ist etwas Hilfreiches, denn was es überhaupt gibt im spirituellen Bereich, gibt es diese 10 Karten, die 10 Bulls, also der Ochse und sein Hirte. Und interessanterweise heißt es ja der Ochse und sein Hirte und nicht der Hirte und sein Ochse. Ne? Und da sind so viele Sachen drin, die so hilfreich ist. Und da ist zum Beispiel Erwachen recht weit am Anfang, wenn du den Ochsen siehst. Da ist Erwachen drin. Aber was nachher kommt, ist eigentlich erst die ganze Sache. Du musst den Ochsen zähmen, du musst den Ochsen reiten, du musst den Ochsen nach Hause bringen, du musst den Ochsen in seinen Stall lassen können, einfach sein lassen können. Und du musst ihn vergessen, also du musst deine ganze Erwachens- und Erleuchtungserfahrung wieder vergessen. Und du musst den vergessen, eben den Hirten, der den Ochsen gehütet hat. Also der quasi erleuchtet, der denkt oder glaubt, er sei erwacht oder erleuchtet. Den musst du auch vergessen. Und dann taucht diese große Leere auf. Und mit dieser großen Leere kommt dann das Erblühen. Ja, das ist ja nicht abgeschlossen, wo alles dann als Leere erkannt wird. Du gehst dann nachher ins Leben zurück. Es muss erblühen. Ne? Und nach dem Erblühen kommt dann, dass du das anfängst zu teilen, ne, mit allen Menschen. Und zwar ganz einfach. Nicht als irgendein Überflieger, sondern als Mensch unter Menschen. Und wenn du diese Geschichte genauer verfolgst, die ist eigentlich angelegt wie eine Spirale, also die wiederkehrt. Bei dieser Geschichte geht es dann am Anfang so, du hast den Ochsen nie verloren. Der Ochse und der Hirte waren von allem Anfang an nie getrennt. Aber weil du glaubst, du hast ihn verloren, gehst du auf die Suche. So fängt die ganze Geschichte an. Und dann nimmt sie diesen Riesenbogen, ne, bis zu dieser Einfachheit des Menschen, der wieder zurückkommt und einfach sein Menschsein teilt. Und das geht spiralförmig durch deinen spirituellen Weg, weil du immer wieder an diese Punkte kommst. Das ist nichts, sind keine einmaligen Geschichten, ich bin erwacht oder ich bin erleuchtet und so weiter. Das sind alles Verblendungserscheinungen.
Aber es läuft doch so ab, ne? Also ich glaube, da hat man jetzt nicht so richtig Aktien drin, oder ob es auch wirklich so weiterläuft. Oder kann man da wirklich was für Tode, für Tode, also was ist,
je tiefer du gehst in deinem Verständnis, desto weniger kommt das rein von ich tue da was damit, sondern umso mehr kommt Ehrfurcht und Demut vor dem Göttlichen, das du bist. Darum sage ich immer wieder, das Göttliche ist so, du gehst zu Füßen des Göttlichen, das du selber bist.
Und bleibst da eigentlich.
Genau. Und diese beiden Aspekte sind wesentlich. Ne? Es ist nicht, dass du zu Gott wirst, das ist nicht möglich. Du gehst zu Füßen des Göttlichen. Und das, du bleibst zu Füßen des Göttlichen. Aber du bist das Göttliche. Es ist keine Trennung hier. Und darum sage ich auch, die Einzigartigkeit, wie du hier erscheinst, ist göttlich. Ja? Da gibt es nicht etwas Göttliches und dich. Und sobald dass du irgendetwas tun willst und irgendetwas verändern willst und etwas verbessern willst, wer macht das? Oder? Dann hast du die falsche, du hast immer dann eine Vorstellung, die mit seinen Vorstellungen, die Vorstellung arbeitet mit den Vorstellungen. Das kann nicht gut gehen.
Sich bewegen lassen von dem sozusagen, also da wirklich verankert zu bleiben und da immer zu bleiben, egal. Also.
Das ist die Sehnsucht des Mystikers. Ne? Der brennt in dem und der weiß nicht wie und warum und der weiß nicht, wie der Weg ist, weil er ist weglos und so muss er gegangen werden. Alles andere sind Irrwege.
Alles andere sind auch Gedanken und alles Mögliche und das bringt irgendwie gar nichts. Dass man das merkt, oh, das bringt nichts und dann sagt es mal wieder da.
Genau, und das machen wir immer wieder. 100.000 Mal fallen und 100.000 Mal aufstehen.
Ja, weil es auch wehtut.
Genau, und es muss wehtun, das ist dann auch wieder diese Einsicht. Ja? Wenn es nicht wehtut, dann schauen wir nicht hin. Hm? Das ist unsere Erfahrung.
Dieses Teilen, von dem du sprichst, was dann natürlich passiert, in welcher Art passiert das? Durch deine Präsenz oder durch das, was du den Menschen sagst?
Meine Präsenz ist die ganze Welt, ist das ganze Universum. Es kann nicht anders sein, sonst ist ein Missverständnis im Spiel, oder? Sobald ich eine Präsenz habe, die getrennt ist von deiner Präsenz oder einem anderen seine Präsenz, ist ein Missverständnis im Spiel. Wir sind eins, es geht wirklich darum, ein Wir zu finden, oder? Also der Weg geht eigentlich vom Ich zum Du, zum Wir und dann wird all das transzendiert, auch das Wir, ja? So herumläuft der Weg. Aber es braucht dieser Weg zum Wir. Und solange wir etwas für uns selber wollen, kreieren wir die Hölle. Sobald wir etwas für alle anderen wollen, kreieren wir den Himmel. Und dann geht es darum, Hölle und Himmel zu transzendieren. Aber das ist nicht etwas, was wir tun. Das ist ein natürliches Geschehen aus unserem tiefsten Sein, aus unserem wahren Sein.
Ja, in diesem Ganzen kann aber eben auch passieren, dass man eben die Bedürfnisse des Körpers erfüllen möchte, dass man gesund sein möchte, dass man alles hat, was man braucht. Und da wird ja wahrscheinlich auch bei dir erstmal für deinen Körper gesorgt, ne? Also wahrscheinlich in Bezug zu allen Menschen, die um dich rum sind, aber doch der Fokus und die erste Wahrnehmung geht doch von deinem Körper aus.
Es gibt nicht mein Körper. Das ganze Welt ist mein Körper. Es gibt nicht eine Trennung hier. Das sind alles Zellen, die stimmen. Und wenn wir uns zu den Zellen richten und immer tiefer in die Zellen hineingehen, werden wir nur Energie finden. Wir finden da keinen Körper als solche. Das ist eine Vorstellung, einen dichten Körper zu haben. Und aber wir können auch ganz pragmatisch damit sein. Ne? Es geht nicht, ich bin ganz, ich bin keine Theorien ins Spiel zu bringen. Ne? Weil von wo aus gehen wir? Wir müssen immer nur schauen, von wo aus schauen wir die Dinge an. Ja, wenn dieser Körper eine Schwierigkeit hat, dann zeigt er mir das, oder? Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss damit umgehen, ist eben dieses Ich im Spiel. Also wie sollte das praktisch funktionieren? Ja? Wieso sollte ich meinen Körper wichtiger nehmen als der Körper von jemand anderem? Es ist dasselbe, es ist alles ich oder nicht ich, je nachdem von wo aus man es anschaut. Aber das ist nicht Theorie, das muss Praxis werden, sonst verheddert sich dieser Verstand im Intellektuellen.
Ja, was ich nicht teilen kann, was du sagst, ist eben, dass für dich automatisch immer ein Ego mit ins Spiel kommt. Also wenn ich das Leben sehe als das, was passiert, dann das kann ich natürlich aus dem Ego heraus sehen, aber das kann auch einfach so passieren, dass es so ist. Ja, aber ich meine, ich finde gerade im spirituellen Bereich kann eigentlich jeder nur für sich sprechen, weil das Erleben ist so unterschiedlich und die Resonanzen und wie sich was zeigt und in welcher Reihenfolge und das kann sogar gefährlich sein, da zu viel über die eigene Geschichte zu erzählen oder wie man es erlebt, weil das bei den anderen wieder Vorstellungen hervorruft und die werden dann versucht zu erfüllen, anstatt wirklich das zu sein und zu leben, was aus einem selber kommt.
Du musst einfach wissen, wo du stehst. Das ist der Punkt. Die meisten Menschen wissen nicht, wo sie stehen. Das ist eine große Schwierigkeit. Je nachdem, wo der Mensch steht, hat er die Aufgaben zu erfüllen und mit seiner Sicht das zu tun, was zu tun ist. Und solange du dich noch als Handelnde erlebst, dann hast du auch die Konsequenzen der Handlungen zu tragen. Und du musst deinen Willen gebrauchen. Oder? Die Welt zwingt uns, unseren Willen zu gebrauchen. Wenn dein Verständnis der davon ist, ich muss zu mir schauen, ist eben ein Ich da, der Handelnde. Der hat die Verantwortung zu übernehmen. Da bin ich ganz gleicher Meinung wie du auch. Es ging ja nur darum, das aufzuzeigen und nicht die Ebenen zu vermischen.
Also bei mir ist nicht das Gefühl, ich muss nach mir schauen, sondern das ist, was passiert. Und das brauche ich weder gut noch schlecht zu finden. Das ist einfach das, was passiert. Und das brauche ich auch nicht zu kommentieren oder zu beurteilen oder einzuordnen. Das ist das,
Ja,
was passiert.
du kannst erst sagen, das ist, was passiert, wenn du das weißt. Den Unterschied zwischen egolosem Geschehen, eben willkürlichem Geschehen und unwillkürlichem Geschehen. Und diese Unterscheidungskraft, die sehe ich im Moment nicht bei dir. Und
Okay.
darum wirst du immer wieder Opfer werden von einem Ich, solange das so ist. Das heißt nicht, dass du untätig sein sollst. Folge deiner Intuition. Aber es sind ja immer Impulse. Woher kommen diese Impulse? Es geht darum, das zu sehen.
Bist du sicher, was du siehst, dass du nicht nur dich selber siehst? Also, was du meinst, bei mir zu sehen? Das ist so eine Art priesterliche Art, weißt
Ja,
du
ich
siehst,
verstehe
du
das.
siehst, was bei anderen ist,
ich
ja,
habe meine.
und gibst daraufhin Ratschläge, das ist eine Art Priestertum, ne, finde ich.
Das verstehe ich gut. Ja, das ist nicht meine Absicht. Dann sage ich ja, für mich gibt es zu viele Menschen, die Ratschläge geben und zu wenig Menschen, die andere Menschen wirklich führen. Weil es braucht dieses sich einlassen, Commitment haben. Und dann auf dem Weg wirklich Schritte zu machen. Und heute ist jeder sein eigener Meister. Wir wählen sogar unter den Meistern auf, welche Meister das unsere Meister sind, denen wir im Moment zuhören, solange der das sagt, was nicht passt. Wenn er dann nur sagt, dem es nicht passt, dann sagen wir, okay, priesterliches Theater, geht zum nächsten, oder? Das ist halt wirklich auch eine Erscheinung unseres Internetzeitalters. Also ich meine das absolut nicht böse, gell? Für mich ist das nicht ein fair, du kannst wirklich glücklich sein, wie weit du bist. Und für mein Gefühl hast du eine immense Tiefe hier in dem Ganzen. Ja? Aber du musst aufpassen, so wie ich das wahrnehme, das ist keine Wahrheit. Ja? Ich sage nur, wie ich es wahrnehme. Da kann man andere Meinung sein. Nicht zu sehr diesen Erkenntnisweg zu stark zu gerichten. Es geht nicht alles, geht nicht, der Erkenntnisweg führt uns eigentlich nur zum weglosen Weg. Nachher geht es zum Eintauchen, 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 Eintauchen. Schau einfach, dass es dort eine Balance gibt, das ist alles. Ja. wenn du sagst, da ist diese Balance da, dann bin ich der Erste, der sagt, gut, wunderbar. Ne?
Ja, ich erlebe dich auch sehr als gütig, also ja, da ist sehr viel Wohlwollen und Mitgefühl, das erlebe ich auch so.
Also weißt du, ich habe wirklich ein Problem mit Wahrheit, das ist in letzter Zeit viel hochgekommen. Ich habe mir auch gesagt, hey, keine Wahrheiten mehr, ich will nichts mehr wissen von Wahrheiten. Da wird so viel über Wahrheiten philosophiert. Aber auf der anderen Seite, wenn du Mitgefühl hast mit den Menschen, dann musst du Wahrheit ins Spiel bringen und Wirklichkeit. Also wie kannst du damit umgehen? Oder? Auf der einen Seite ist es wichtig, keine Schlussfolgerungen zu ziehen, keine Endgültigkeiten darzustellen, aber trotzdem das, was gerade stimmig ist, zum Ausdruck zu bringen. Aber für mich ist das, möchte ich wirklich betonen. Am Anfang sagen, egal was wir hier leben, oder? Für mich sind das keine Wahrheiten, die absolut sind, absolut nicht. Für mich geht Liebe und Hingabe, Mitgefühl über all das hinaus. Der erste Satz, den ich von Osho verstanden habe, das war eine kleine Kassette, das war etwa 80, 81, 82, oder? Eine kleine Kassette von ihm, wo er über den Kabir geredet hat. Und da hat er als erster Satz gesagt, Love missed, you missed your whole life. Love learned well, you learned all. Also wenn du das die Liebe gelernt hast, hast du alles gelernt. Wenn du die Liebe verfehlt hast, dann hast du dein ganzes Leben verfehlt. Und das hat mich damals immens bewegt. Und das ist etwas, was immer wieder ich auftauchen könnte. Und darum keine Wahrheiten über Liebe stellen, das ist für mich ganz wesentlich. Und eben, wenn ich so Hinweise gebe, sonst hat mein Hiersein ja keinen Sinn mit den Menschen, meine Funktion, sogenannte Funktion, die ich nicht definiere. Aber es hat keinen Sinn, meine Funktion, wenn ich nicht Hinweise gebe. Aber ich meine, diese Hinweise nie absolut, sondern immer nur zum Überprüfen. Überprüfe es einfach. Ne? Und dann sagst du, oh ja, es hat das oder es hat nichts. Ganz einfach. Ne?
Ja, Sajid, ein Zitat aus deinen Videos ist so wesentlich, dass wir lernen, geborgen zu sein in der Existenz. Mhm. Kannst du da noch was zu sagen? Also ist das Einschlafen?
Ja, wir sind ja so in einem Art Kriegszustand mit uns selber. Das ist das, was leider überall passiert und darum passieren so viele schmerzhafte Dinge auf dieser Welt. Und wenn wir sehen, dass wir in unser eigenes Wesensnatur, der Weg geht nach Hause zu unserer eigenen Wesensnatur, zu uns nach Hause, zum Göttlichen, was wir sind. Und Liebe ist der Weg. Ja? Wenn wir das erkennen, dann sehen wir, dass wir eigentlich immer in den Armen des Göttlichen uns befinden. Und den Weg so zu gehen, in den Armen des Göttlichen, ist ein wesentlich großer Unterschied, oder? Als den Weg so zu gehen, dass wir versuchen, etwas zu erreichen oder uns schuldig fühlen oder uns klein machen. Oder wir sind noch nicht dort und jetzt müssen wir dann irgendwie langsam über viele Stufenwege uns irgendwo hinentwickeln.
Aber schon ein bisschen so wie die Verantwortung abzugeben an das.
Ja, gib die Verantwortung an deinen göttlichen Wesen vollständig ab. Genau, das geht es. Siehst du, da haben wir ein Problem damit, oder, die westlichen Menschen. Weil auf der einen Seite müssen wir auch Verantwortung annehmen, ja, und zwar sehr große Verantwortung. Da kommt wieder dieses Komplexe. Diese
aber man denkt, man muss auch.
Ja, aber wir haben keine Ahnung, was Verantwortung ist. Verantwortung ist die Fähigkeit zu antworten. Haben wir die Fähigkeit zu antworten? Ja? Das ist das Problem. Wir übernehmen ständig Verantwortung für Dinge, wo wir eigentlich keine Antwort darauf haben. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendetwas im Griff zu haben. Nicht, dass wenn ich, die Dinge, die ich rede, die kommen aus dem Sehen. Ich habe kein, nicht das Gefühl, dass das meines ist. Aber auf der anderen Seite übernehme ich die Verantwortung dafür, was ich sehe. Das sind wieder so paradoxe Geschichten drin. Aber ich stolpere ständig über Paradoxe in diesem Leben. Und scheinbar scheint das so angelegt zu sein, dass die Wirklichkeit eben paradox ist.
Da kann ich gleich ein nächstes Zitat von dir einschieben. Unsere Wirklichkeit ist tiefer als Form und Lehre. Ja. Habe ich das richtig übernommen? Also
ja, ist doch wunderschön.
Und ist aber das alles auch so, oder?
Oder wenn wir Form und Lehre sehen, dann sind ja wieder diese Trennungen im Spiel. Und im Zen sagt man ja auch, Form ist Lehre und Lehre ist Form. Und, aber das, was wir sind, das ist ja zutiefst im Göttlichen oder in Gott aufgehoben und ist ja eigentlich der Ausdruck des Göttlichen. Und in dem muss sowohl Form wie auch Lehre sein. Es kann nicht nur eines sein. Es geht nicht darum, von der Form zur Lehre zu gehen oder umgekehrt. Und wir haben oft eine falsche Vorstellung von dem, was als Lehre bezeichnet wird. Ja? Lehre wird ja oft gesehen als Absenz von irgendetwas. Und so sehe ich Lehre nicht. Lehre ist Überfülle. Ja? Aber nicht als Form, sondern als Potenzial.
Also es ist schon ein Ausdruck Form und Lehre von dem, oder? Also kann man auch nicht richtig sagen.
Wie meinst du das? Was ist Ausdruck von was?
Also unsere Wirklichkeit ist tiefer als Form und Lehre. Da könnte man ja denken, dass die Wirklichkeit davor ist.
Ja, so ist es. Also das heißt, es ist wie ein Gefäß und alles ist in diesem Gefäß. Weil ja, alles muss ja aus etwas heraus in Erscheinung treten. Auch Lehre muss in Erscheinung treten. Form muss in Erscheinung treten. Und ich habe das hauptsächlich da deshalb gesagt, weil Buddha hat ja Nirvana als die Lehre bezeichnet und sehr viele Menschen sind auf dem Weg zur Lehre. Und das macht uns immens viel Angst. Ja, weil es eine Art Auslöschung ist von dem, was wir glauben, was wir sind. Und ich möchte den Menschen diese Angst nehmen, weil es ist nicht notwendig, weil wir verschwinden nicht in dieser Lehre, ja? Weil das, was wir sind, ist eben tiefer als Form und Lehre. Ja? Form und Lehre, weil das entsteht oder ergießt sich oder entspringt dem wahren Wesensgrund.
Aber in den Wesensgrund eintauchen ist ja schon eine Auflösung erstmal, oder?
Es kann nur sich auflösen, was wir glauben, was wirklich ist. Darum ist das ist ja das Schöne. Du erlässt ja den Wesensgrund, oder? Das sehe ich ja auch. Und dieser Wesensgrund, der ist ja in sich vollkommen und geborgen, oder? Da ist ja keine Angst in dem drin, dass sich irgendetwas auflösen würde. Oder siehst du da sich irgendetwas auflösen?
Nein, das ist schon so.
Eben. Alles kommt in Erscheinung mit dem. Aber wenn Form in Erscheinung kommt, dann kommt auch was die potenzielle Kraft ist, die Form ist, formt, ja? Das ist das, was man dann Lehre nennt. Und diese Lehre entdecken ja auch die Wissenschaftler. Also auch wenn man durch ein immenses Mikroskop schaut, immer mehr in die Tiefe. Am Schluss kommt man durch all diese Moleküle und Elektronen und so weiter dann zu einer Lehre. Da ist ja nur Energie, Kraft. Das ist scheinbar die Basis von allem, was in Erscheinung tritt. Aber woher tritt dann das in Erscheinung? Auch das muss ja etwas haben, wo es in Erscheinung tritt. Dann nennen wir das ja Gott oder das Göttliche, das, was eben immer ist und nie in Erscheinung tritt. und nicht und tiefer ist als jede Erscheinung. So. Ja. Aber das ist ja hier spürbar, oder? Das erlebst du ja in dieser Stille. Nur ist diese Stille, die ist deinem tiefsten Wesen vertraut, oder? Aber dein Ego nicht vertraut. Und darum ist es für das Ego auch nicht
attraktiv,
ja, genau. Ist nicht attraktiv, weil das Ego wird tatsächlich da keinen Platz finden, oder? In der Stille. Es ist ja auch gar nicht da. Das ist ja das Schöne, wenn du Kontakt hast mit dem Wesensgrund, dann siehst du, dass nicht so etwas gibt wie Ego. Das ist eine Fähigkeit.
Könnte man sagen, also diese Nacktheit oder die Purheit vereint uns, ohne dass das eigentlich ein Weg ist?
Wir sind eins, wir haben es nur vergessen, ja.
Das Nackt meine ich ohne Ego. Oder bleibt das doch da stehen?
So, Nackt ist, oder das Ego ist wirklich ein raffiniertes Socken. Oder er kommt also in so vielen, so raffinierten Weisen immer wieder daher, oder? Und es gibt nicht so etwas, dass wir das Ego ablegen können. Weißt du, dann wäre das Ego ja auch wieder real. Oder? Und das Ego will ja sich immer wieder real machen. Darum bringt es immer wieder so diese Art und Weise sich ins Spiel, oder? Dass es sagt, eben solche Ausdrücke braucht. Dasselbe wie du sagst, Devasetto, oder? Mit dem, ja, aber da gibt es ja dieses Erleben von all dem, was geschieht. Und ich erlebe das. Das ist ganz ein subtiles Ego, wie das eben das dir zum Ausdruck bringt. Oder das Makaf machen will, oder? Und dann sind wir viele Jahre gefangen in dieser Vorstellung, ja, das ist ja so. Das ist ja nur ein Geschehnis, da ist gar kein Ego. Aber eben nicht wirklich wahr.
Klar, Ego sieht nur Ego, das ist logisch, ja.
Und das will ja auch nichts anderes. Und das ist eine Fähigkeit. Wir müssen sehen, dass das Ego eine Fähigkeit ist, die wir jederzeit brauchen können, auch mit dem Erwachen. Ist diese Fähigkeit weitergeben da.
Sajid, du nennst deine Satsangs, glaube ich, auch Gespräche aus der Stille des Herzens. Du hast eben gesagt, die Liebe ist das Grundlegende oder ohne die Liebe ist alles nichts. Würdest du sagen, also Herz ist ein anderer Ausdruck für Liebe oder wie steht das im Zusammenhang?
Ja. Aber es ist auch, Herz ist auch das Zentrum, ja. Also Ramana zum Beispiel hat das Herz als das Zentrum unseres Seins genannt. Er redet auch von dem spirituellen Herzen auf der rechten Seite der Brust, wo alle Erscheinung sich manifestiert und auch wieder zurück einbettet.
Und eben Gespräche aus der Stille des Herzens, das ist eben, was bei dir dann kommt, als Antworten zum Beispiel auf die Fragen. Und
eben siehst du, das ist wieder das Paradoxe, oder? Ich muss Verantwortung übernehmen, was ich sage, auf der anderen Seite sage ich nichts. Und doch sind das alles Selbstgespräche. Eben wenn wir die tiefer in die Wirklichkeit des Seins eintauchen, und so weniger können wir mit diesen Begriffen noch wirklich etwas anfangen. Aber was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist Ehrlichkeit, absolute Ehrlichkeit. Und ich habe vielleicht so viel falsch gemacht und auch vieles falsch, so viele Stolpersteine und Gefahren, was auch immer. Aber für mich war immer zentral, einfach ehrlich zu sein. Und das ist vielleicht das, was auf dem Weg am hilfreichsten ist, einfach ehrlich zu sein. Um zu sehen, dass die Sprache nun mal nicht das transportieren kann. Und dass die Menschen das auch nicht verstehen, was man sagt. Osho hat ja auch mal gesagt, ein Buddha muss missverstanden werden, sonst ist er kein Buddha. Und das sind halt Dinge, denen du dann begegnest. Oder dann siehst du, okay, du würdest gerne verstanden werden. Aber Missverständnisse gehören dazu. Die müssen dazu gehören. Dann muss ja die Liebe so wichtig sein. Du musst das Herz spüren des anderen. Oder? Sonst bist du bist du eng und dann wird die Wahrheit, sonst werden eben die Wahrheiten dann zu Priestersprüchen, oder? Und dann schränkt man die Menschen ein und kategorisiert sie und so. Und das ist nicht hilfreich, weil das immer auch Abspaltungen sind. Also ich habe mich sehr viel selber verletzt in dieser Hinsicht, in der ich Menschen konfrontiert und vor den Kopf gestoßen habe. Ja? Und ich musste auf diese Weise lernen, dass ich das alles mir antue. Ja?
Also Worte können es natürlich nicht ausdrücken und auch nicht transportieren, weil es überhaupt nicht transportiert werden muss, weil es eh da ist. Aber ich erlebe Worte doch irgendwie, wenn man versucht, es in Worte zu fassen, was nicht in Worte zu fassen ist, allein diese Hinweise, da vibriert schon was, da kommt was näher, da wird eine Ahnung möglich. Und darum finde ich es unheimlich spannend, wenn man versucht wird, es in Worte zu fassen oder mit Worten darauf hinzuweisen.
Genau, und wir müssen ja auch passen, dass wir nicht eine Droge daraus machen. Das ist das, was wir halt viel erleben. Abhängigkeiten von Schülern zu Lehrern und Lehrern zu Schülern. Es gibt dann eine gegenseitige Droge. Die Schüler bekommen Energie und die Lehrer bekommen Energie in dieser Droge. Ne? Darum braucht es ja diese Ausgewogenheit. Ja. Und eben diese Ökosysteme sind wirklich sehr, sehr raffiniert. Und wir nähern eben meistens wieder ein spirituelles Ego auf eine subtile neue Weise, indem wir glauben, wir wissen wieder was oder erkennen wieder etwas. Da muss eben Liebe entspielen. Das kann ich nicht. Liebe halt betrügt nicht. Liebe kann nicht betrügen, ne? Sonst ist das nicht wirklich Liebe. Aber das Ego kann betrügen und das Spiel, wenn der Ego betrügt, sogar sehr, sehr, sehr.
Kann man Liebe einladen oder kann man auf Liebe, bleibt dann nur zu warten, auf die Gnade, Liebe?
Liebe ist das, was du bist. Ja? Das sind diese drei Hauptaspekte. Das sind auch wieder nur provisorische Wahrheiten, aber sehr hilfreich für mich immer noch sind diese drei Aspekte, die im Hinduismus gebraucht werden, im Advaita auch, dass die Wirklichkeit drei Hauptaspekte hat, die eins sind. Und die sind eins, die sind nicht getrennt. Und das eine ist ja die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Stille, die Tiefe, die Weite, diese Offenheit des Seins. Das andere ist das Bewusstsein, das Gewahrsein dessen, was ist. Und das dritte ist eben Liebe, Glückseligkeit. Und das sind diese drei Aspekte, die immer in der Wirklichkeit, wenn wir die Wirklichkeit voll umfassend erleben, immer da ist. Alle drei Aspekte. Und wenn einer von diesen Aspekten nicht so da ist, das heißt, dass wir unsere Wesensnatur noch nicht richtig erkannt haben. Oder weil es fehlt dann einfach ein Aspekt in seiner Vollendung. Wie es sich ausformt in unserem Wesen. Und das heißt, wir sind da nicht ausbalanciert unterwegs. Und dann kannst du Liebe nicht einladen. Liebe ist das, was du bist, also ist ein Aspekt von dem, was du wirklich bist. Und du musst das, was du bist, zum Ausdruck bringen. Bringe Liebe zum Ausdruck. Darum heißt es von du zu wir und dann in die Transzendenz. Das ist einfach der Weg, so wie er geht. Das ist nicht etwas, was wir tun. Und du siehst ja selber in deinem Leben, wie Liebe wirkt, oder? Und wenn du dich besinnst, auf, dass du Liebe bist und nicht, dass ich Liebe gebe, dann erblüht Liebe und dann führt dich Liebe auch nach Hause. Dann haben wir auch diese verschiedene Yogas, ne? Diese Bhakti-Yoga ist der Weg der Hingabe. Der Inami-Yoga ist der Weg der Erkenntnis. Und Karma-Yoga ist der Weg des nichtdünnenden Tuns, des anderen, dem anderen dienen oder dem Wir dienen. Das kannst du tun. Du kannst, wenn du merkst, dass die Liebesanbindung an dein Wesen zu wenig stark ist, dann muss ihn auch
Du benutzt auch den Begriff wilde Wolken Zen, also das hört sich irgendwie sehr schön an und sehr weit und nach Raum und aber ja, was sind das nur Worte oder was steckt da drin?
Es steckt da drin, dass es eigentlich darum geht, wie eine Wolke sich zu bewegen. Dass wir eben nicht willentlich wir von hier nach dort uns bewegen, sondern dass wir wie eine Wolke sich von dem Wind drehen und wenden lässt und kein Ziel hat, uns bewegen. Und wild halt im Sinne von es gibt keine irgendwelche Reglementierungen und Vorschriften, die jetzt hier maßgeblich sein sollen. Die dienen höchstens uns und nicht wir ihnen, ne? So in dem Sinne. Osho hat ja dieses schöne Buch auch geschrieben oder gesprochen, Mein Weg der weißen Wolke. Da ist das auch sehr schön beschrieben, was das bedeuten kann, wie eine Wolke zu sein.
Und wenn die Menschen wirklich sie selber sind und daraus leben und das ausdrücken, dann kann nichts passieren, was anderen irgendwie schadet, weil man in dem anderen immer das eigene Selbst sieht. Also ohne, dass das jetzt bewusst getrennt werden muss.
Ja, ja. Natürlich. Es ist auch jeder, du siehst ja, jeder ist auf seinem Weg mit seiner Erkenntnis dort, wo er steht und macht sein Bestes. Und wenn wir genau hinschauen, jeder, auch die Menschen, die verschobene Dinge tun oder sogenannte Böses tun, sie versuchen ihr Bestes nach ihren Sichten, so wie sie sich verstehen. Und das ist in Ordnung so. Wir sollten dann diese Hierarchien immer fallen lassen. Und weiter und weniger weit. Und das ist nicht. Ich sehe das immer, ich habe das früher schon immer so gesehen wie Gefäße. Und das sind mehrere Gefäße und diese Gefäße müssen aufgefüllt werden. Und wenn sie dann am Überlaufen sind, dann kann eben etwas überfließen. Aber die sind unterschiedlich gefüllt, bei jedem Menschen einzigartig. Und jeder Mensch hat einzigartige Schwachstellen, dunkle Stellen, wo er nicht hinsehen kann oder nicht will, karmische Altlasten. Wir sind ja auch nicht zum ersten Mal hier mit unserem Erleben. Ja. Diese Erscheinungswelt taucht nicht zum ersten Mal in uns auf. Aber wir haben eine falsche Vorstellung. Wir glauben, wir bewegen uns in der Welt, aber die Welt bewegt sich in uns. Und darum gibt es so etwas wie Wiedergeburt nicht in dem Sinne, wie wir glauben, dass wir wiedergeboren werden, sondern die Erscheinungswelt erscheint in uns immer wieder auf neue Art und Weise. Und du bist Ausdruck deiner Seele, jetzt so, aber im nächsten sogenannten Leben bist du nicht mehr der Devasetto, sondern du bist ein neuer Ausdruck deiner Seele. Darum kann man auch nicht sagen, dass du eine Seele hast, sondern die Seele hat dich. Wenn du das so wieder umdrehst in die Wirklichkeit, dann macht das auch ganz neuen Sinn. Und dann siehst du auch, es geht nicht darum, dass ich es richtig mache. Es geht nicht darum, dass ich es gut mache oder dass ich irgendetwas entspreche, sondern das, was meine Seele ist, die eins ist mit allem, da gibt es keine Trennung und doch ist sie einzigartig. Benutzt deine Erscheinungsform und dein Erscheinungsumfeld für die Erfahrungen zu machen, die eben jetzt gerade anstehen. Und das, wenn wir diese Sicht haben, dann fällt es uns leichter, die Dinge geschehen zu lassen, so wie sie sind. Und dann siehst du dich selber eben auch als Geschehnis. Du bist ein Geschehnis deiner Seele, oder? Und dann kommt wirklich das Ego aus dem Spiel, weil wenn du dich dann siehst als ein Geschehnis und das wirklich so wahrnimmst, dann merkst du auch sofort, wenn ein Ego ins Spiel kommt. Und dann siehst du auch, was Tun durch Nicht-Tun heißt. Weil dann siehst du, oh, alles, was hier angelegt ist, alles, 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 will seinen Ausdruck finden.
Ja, ich sehe auch als Geschehen an, was passiert und was mit mir und was ich bin. Aber bei mir ist jetzt keine Zuordnung zu einer Seele, sondern das ist einfach das Leben. Weil Seele hört sich wieder an. Ich meine, gerade im deutschen Sprachgebrauch hat jeder Mensch eine andere Seele und ist was Getrenntes. Oder man muss wieder von Weltenseele sprechen. Also von daher ist der Begriff Seele ja auch nicht so glücklich, finde ich.
Ich habe ihn wieder gebraucht, gerade darum. Aber für mich gibt es diesen Seelenbegriff nicht in dieser eingeschränkten Form, sondern es ist eigentlich die deutsche Übersetzung für Atman, oder? Atman. Und Atman und Brahman sind eines. So ist das im Hinduismus auch, im Advaita auch. Und doch gibt es Atman und Brahman. Wieso dann Atman, wenn es eins ist? Wieso ein Ishvara, wieso ein Schöpfergott kreieren, wenn alles eins ist? Aber das ist nun mal die Schönheit der Existenz, das ein Paradox ist. Und das ist Schönheit. Die Schönheit ist Devasetu. Der Devasetu ist nicht nur. Und doch seid ihr eins. Es ist wie ein Rosenbusch, der denselben Stamm hat, aber unterschiedliche Rosen zum Erblühen bringt. Und in diesem Paradox, kann man das dann auch wieder verstehen. Ah, es braucht Seele. Weil du musst dich ja irgendwo anbinden. Wo willst du dich denn anbinden? Sonst gibt es für dich wirklich nur entweder diese Person zu sein, oder dann auch ausgelöscht zu sein, um das Allein zu sein. Und wenn du dich aber anbinden kannst an deine Seele, was eigentlich nur deine Wesensnatur ist, ein anderer Ausdruck für Wesensnatur, dann hast du tatsächlich ein Zuhause. Das ist das, was vielen Menschen fehlt, nach Hause zu kommen. Darum sage ich, ohne das kannst du dich nicht in den Armen des Göttlichen fühlen. Und du kannst nicht, weil du bist dann ja ausgelöscht im Göttlichen. Entweder bist du als Individuum hier oder dann ausgelöscht im Göttlichen. Und das macht sehr, sehr viele Menschen aus. Und darum will man den Weg nicht praktisch gehen. Dann will man lieber darüber philosophieren und Erkenntnisse sammeln, aber man will sich nicht auslöschen lassen. Das ist nicht so, wie es erleben. Ja,
die Enttäuschung bis zum Wesensgrund sozusagen.
Ja. Die Täuschung hat ja Strategie, oder? Die ist ja notwendig, damit du diesen ganzen Weg überhaupt gehen kannst, der Trennung. Und das Ego ist ja da sehr hilfreich. Darum ist das Ego ja auch eine Fähigkeit. Wir brauchen ja dieses Gefühl der Trennung, um diesen Bewusstwerdungsprozess dessen, was wir sind, zu tun. Also, Gewahrsein wird sich selber gewahr. Und das ist eigentlich die Lernaufgabe, die hinter allem steht. Das Gewahrsein wird sich selber gewahr. Und wie soll das geschehen ohne Trennung? Also es muss eine Trennung geschehen, damit das Gewahrsein sich selber gewahr werden kann. Und das ist nur eine scheinbare Trennung, nicht eine wirkliche. Darum ist Atman und Brahman eins.
Ich glaube, ein Kind braucht auch erstmal dich, um sich abzusetzen zu können und zu lernen und so weiter. Und ich glaube, ich wurde auch noch der Evolution gebraucht, um überhaupt mal kurz was zurückstellen zu können, um irgendwie was bauen zu können, über seine Grenzen doch gehen zu können und nicht einfach alles so fließen zu lassen. Also ist jetzt nur eine Idee quasi.
Ja, absolut.
Also das,
ja, und auch Glückseligkeit. Wer soll denn Glückseligkeit erleben, wenn alles eins ist? Das ist ja die Schönheit der Entfaltung. Da entsteht Glückseligkeit. Und das ist wunderschön. Und diese Einzigartigkeit, die alles erlebt wird. Mein Leben ist nicht dein Leben. Ja? Und doch sind wir eins. Wir müssen lernen, diese Paradoxen, Wirklichkeiten oder Wahrheiten zu integrieren und nicht entweder das eine oder das andere zu wählen und das Leben zu feiern. Du bist das Göttliche, das hier in einzigartiger Form zum Ausdruck kommt. Jeder ist das, oder? Und dann wollen wir das aufgeben? Wer will denn das aufgeben? Ja?
aufgeben, nicht das erstmal da erleben.
Genau, und zwar aus der Göttlichkeit und aus der Einheit heraus, oder? Das ist das, was wir wirklich wollen. Ja. Wir wollen nicht in nichts verschwinden, weil wir in deinem Nichts verschwinden.
Es lässt sich auch nicht trennen, denke ich mal, nicht lange.
Das kann nur ein Missverständnis sein, oder? Weil jede Trennung kann nur ein Missverständnis sein. Dann sind wir auch alle zu Hause, ne? Wir sind immer im Paradies geblieben.
Das wäre eine Frage gewesen, ob der Himmel auf Erden ist, der bereit?
Ja, absolut. Aber der ist nicht auf Erden, der ist hier. Die Erde ist eine Erscheinung im Himmel. Es ist halt auch die Frage, wie will sich diese Seele entfalten? Ja? Und wo steht die Seele in ihrem Entfaltungsprozess? Ja? Und die steht eben genau dort, wo du hier jetzt bist. Ja? Aber du weißt nicht, wohin die Seele sich entwickelt, oder? In welche Richtung sie sich entwickelt. Und das müssen wir auch nicht, weil die Seele schaut zu dem. Ne? Das ist nicht notwendig, das ist im Ganzen gegeben, so wie alles im Ganzen gegeben ist. Es gibt keine Willkür hier. Ne? Oder wie Einstein sagt, Gott würfelt nicht. Ne? Es kann nicht irgendetwas aus der Ganzheit herausfallen. Ne? Dann wäre ja wieder eine Trennung da.
Ja, mit Seele könnte man ja auf die Idee kommen, wie kann das sein, dass jetzt immer mehr Menschen in Erscheinung treten? Werden das dann immer mehr Seelen? Oder wo kommen die auf einmal her, wenn sie so oder so benannt werden sollte überhaupt?
Erscheinung bleibt Erscheinung. Also Ramana ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, das ganze Universum ist nur ein Traum in dem Selbst. Dass die einzige Wirklichkeit ist. Ja. Aber nur in hinsichtlich, wie es sich ausformt und wie es sich zeigt. Ja. Auch Osho hat gesagt, da war ich damals nicht so sehr einverstanden, weil ich sage, wenn du die Türe hinter dir zumachst, dann verschwindet alles, was hinter der Türe ist. Nur dein Bewusstsein kreiert fortwährend deine ganze Umgebung. Und sobald du schlafen gehst, verschwindet alles. Das hat auch Ramana gesagt. Ja? Im Schlaf verschwindet alles, die ganze Welt, das ganze Universum, alles. Aber siehst du, wenn wir das verstehen wollen, dann sind wir wieder im Ungleichgewicht zwischen Erkenntnis und Praxis. Ja?
Das ist ja so, als ob es Tiefschlaf und Wachsein gleichzeitig ist. Also es ist alles nicht und doch irgendwie. Also die Welt ist eigentlich nicht und gleichzeitig doch. Und das kann man aber nicht.
Ja, das ist so ein Bild, das man benutzen kann. Oder das Bild von der Leinwand und der Film, der über der Leinwand läuft und der Betrachter. Ne? Das ist auch ein so ein gängiges Bild. Der Film ist da und er freut uns oder eben bewegt uns. Und doch ist nur die Energie, die diese Bilder in Bewegung setzt, wirklich. Und das kann man so sehen. Also Ramana hat auch das so gesehen, dass er sagt, sowohl das Träumen wie Wachen als auch der Tiefschlaf erscheint im Selbst. Also der Tiefschlaf ist nicht ein höherer Zustand, sondern ist auch nur ein Zustand wie das Träumen und das Wachen.
Sashi, möchtest du noch ein bisschen über deine Angebote sprechen jetzt? Ich habe gelesen, dass du ab Anfang Juli auch wieder Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnest.
Ja, also für mich generell, Menschen finden mich. Ich mache keine Reklame. Und weil ich habe auch keine Ambitionen, Lehrer, Meister, was auch immer zu sein. Es geschieht, was geschieht. Und ich bin mittlerweile immer glücklicher einfach mit dem, was geschieht. Also in dem Sinne, ja, auf meine Webseite, wenn Menschen auf meine Webseite stoßen, sehen sie, was angeboten wird. Und entweder fühlen sie sich angesprochen oder eben nicht.
Ja, du bietest da oder stehst zur Verfügung zu verschiedenen Arten von Begegnungen. Also einfach in Stille, ich glaube, sitzen in Stille den ganzen Sonntag oder eben Satsang als Herz und Gespräche in der Stille des Herzens oder auch ein ganzes Retreat oder im November ist auch ein Angebot hier auf den Kanarischen Inseln, auf Lanzarote. Sind einfach Sachen, die so zu dir gekommen sind.
Ja, genau. Und es ist ja nicht so, dass wir da einfach nur in Stille sitzen. Also für mich ist das Innehalten das Wesentliche. Ja? Wir sind ja diese Stille, wir sind Meditation. Oder? Und es geht darum zu lernen, dass wir Meditation sind. Und da ja, schaue ich auch einfach, was geschieht mit den Menschen und wo stehen sie, was brauchen sie. Für mich ist das auch sehr eine individuelle Geschichte. Mich hat immer sehr auch berührt, als Ramana gesagt hat, es gibt keine Unterweisung in Gruppen. Es gibt keine Unterweisung für Massen. Der Mensch muss individuell behandelt werden, weil dann wirklich jeder in einem ganz speziellen, auf seinem Weg, an einem speziellen Punkt ist.
Ja, darum ist es wahrscheinlich auch so mit dem Sitzen in Stille. Da steht bei dir auf der Homepage dann dabei, dass da auch langsames Gehen draus werden kann, vielleicht wenn jemand nicht mehr sitzen kann oder will oder
ja. Und auch Tandava oder etwa Form von Tandava, dass man sich halt bewegen lässt und dass man die aus dem Fließen oder aus dem, dass die Zellen sich tanzen lassen. Bewegungen entstehen, die eine immense Freiheit für den Körper bedeutet und dass der Körper uns dann eben auch wieder führt. Ja. Und sobald der Körper wieder seine Freiheit bekommt, wird das Sitzen auch anders. Oder? Es ist dann nicht dieses gezwungene Sitzen, wo du dann mit aufrechter Haltung eine gewisse Zeit sitzt, bis der Gong kommt. Das kann passieren, aber es ist für uns keine Regel, die so durchgeführt werden muss.
Sajid, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist ja auch so, dass viele Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg sehen, auch zum Beispiel von Traumaheilung sehr angezogen sind. Und es gibt auch spirituelle Lehrer, die sagen ganz klar, okay, es kann sein, dass ein Mensch zu mir kommt, dass ich den aber vielleicht erst zur Traumaheilung schicke, weil ja, der gute Wille ist vielleicht da, aber das stimmt einfach noch nicht. Wie ist es bei dir? Also findest du für alle Menschen Möglichkeiten oder kann es auch sein, dass du sagst, nee, das ist jetzt nicht stimmig so?
Ja, das ergibt sich. Ja. Wenn Leute kommen, wo ich fühle, dass da innere Arbeit noch verknüpft werden sollte mit irgendwelchen Techniken und mit Hilfestellungen, dann weise ich auf die Hilfestellungen hin, die zur Verfügung stehen. Für mich ist das, ich habe ja auch sehr viele therapeutische Interventionen gemacht in meinen Gruppen am Anfang und bin immer mehr aus denen herausgekommen. Das ist diese Basis der Hinwendung an unser wahres Wesen, dass dort eine Vermittlung geschieht. Und von dort her hat das natürlich weniger Raum mehr, diese Strategien. Ich meine, nach wie vor ist eine dynamische, eine wundervolle Strategie. Oder? Wenn wir schauen, hinsichtlich geschehen lassen, Das ist etwas, ein unglaublich tolles Instrument. In diesen verschiedenen Phasen, wo einfach diese Bereitschaft des Geschehenlassens auf den verschiedenen Ebenen da ist. Aber die Menschen müssen eben auch bereit sein, zu solchen, sich darauf einzulassen. Eben die nicht zu tun, sondern sich darauf einzulassen und sie geschehen zu lassen. Und all diese therapeutischen Interventionen haben dort ihren Erfolg, wo die Bereitschaft sehr groß ist, des Geschehenslassens. Und das ist sehr hilfreich, natürlich, auf jeden Fall. Und ich weise die Menschen auch darauf hin. Aber ich habe bis jetzt auch noch niemanden weggewiesen, der sich mit psychischen Problemen darauf einlassen konnte, was in unseren Gruppen jeweils geschieht. Ich hatte eher Probleme mit Menschen, die halt ihre Vorstellungen dann projiziert haben, was da geschehen sollte.
Yvonne, hast du noch Fragen? Also
ja, mich würde noch interessieren, ob du, also Sajid, ob du noch Wünsche hast und Ziele. Oder irgendwas, was gerade. Lass es sich das irgendwie.
Nein, Wünsche habe ich keine. Ich habe auch keine Idee gehabt, was da jetzt passiert und was gesagt werden will und was nicht. Also mir sind natürlich nach wie vor die 1:1 Begegnungen mit den Menschen am wichtigsten, weil dann eben auch viel Raum für einfach in die Augen schauen und Stille Platz hat. Für mich ist es immer schwierig, in eine Kommunikation zu gehen, die jetzt rein verbal läuft. Weil ich bin ja für mich selber auf dem Prozess, den Lehrer zu verlieren. Oder nach wie vor, das habe ich dir ja auch schon vor 20 Jahren gesagt, weißt du noch, dass ich am Prozess bin, den Lehrer zu verlieren. Und ich fühle mich ja auch da auf dem Weg, weißt du. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo an einem Ende angekommen. Und das Ende hat sich je länger, je mehr verdünnisiert. Das ist gar nicht mehr notwendig, weil ja immer mehr diese Anbindung an dieses Sein und dieses Durchdringen. Ich habe ja das so bezeichnet, es ist wie wenn du durch den Nebel gehst und immer nasser wirst, oder? Bisschen nässer wirst. Dieses Durchdrungenwerden von dem, was wir wirklich sind. Und mittlerweile sehe ich den Erleuchtungsprozess so, es ist ein immer mehr Durchdrungenwerden, ja. Da sehe ich kein Ankommen irgendwo. Aber das Erwachen ist sehr wesentlich, weil das ist unmittelbar, oder? Aber das wird viel zu hoch eingeschätzt. Ja? Weil sehr, sehr viele Menschen sind erwacht, aber sie haben sich noch nicht wirklich in eine Transformationssituation begeben. Darum sagt man im Zen-Jahr, vor dem Erwachen oder vor der Erleuchtung ein Charakterlump, nach dem Erwachen oder nach der Erleuchtung ein Charakterlump. Also, da muss es eben dann in diese Hingabe spielen. Ganz wichtig.
Kann ich sein ganzes Leben darauf ausrichten?
Dein Leben findet ja jetzt statt und es gibt kein Gestern und kein Morgen und darum ist alles immer vollkommen hier jetzt so, oder? Und ist irgendetwas geschehen vorher? Wird irgendetwas geschehen nachher? Haben wir nicht immer nur jetzt gelebt? Hat das Leben irgendwo anders stattgefunden als jetzt? Also ist immer alles neu hier und vollkommen. Aber kann ich dieses Hiersein, dieses Jetztsein, immer vollkommener als das göttliche ganze Leben? Das muss unsere Herausforderung sein, oder?
Das ist das, was dann richtig erfüllt, oder?
Genau, was erfüllt. Und da kommt dann Glückseligkeit eben langsam ins Spiel. Und interessanterweise habe ich herausgefunden, dass es nichts mit mir zu tun hat. Ne? Das ist der Punkt.
Okay. Ja. Ja, ich habe eigentlich keinen Haar mehr.
Schön.
Ja. Sajid, hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Nein, nein, ich habe keine Themen, über die ich sprechen möchte. Ich muss sein. In die Tiefe tauchen, jetzt, yes, mit dem, was ist. Ja.
Okay, dann danke ich dir herzlich für das Interview. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich danke für euer Hiersein. Wirklich, es ist wunderschön, euch zu sehen. Und ich sehe euch, ich sehe alle als vollkommen. Auch wenn ich jemals gehe. Für mich gibt es nur vollkommene Wesen.
Wir können es verkraften.
Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr auf die Pauke gehauen.
Alles gut.
Ja. Ich weiß ja auch nicht, was ich mache. Wenn ich Menschen schockiere, bin ich auch immer schockiert. Aber die Ehrlichkeit klingt, also eben, das ist der Anspruch, den ich an mich habe, egal wo ich stehe. Ich weiß nicht, wo ich stehe in dem Ganzen, aber egal wo ich stehe, diesen Anspruch, der hat mich immer wieder weitergeführt. Ja.